Hi, ich bin Christina. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 17.
Andreas Weber.
Alter.
43.
Ich lebe in
Stuttgart.
Bei Twitter bin ich
Wortweber.
Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade?
7.
Für eine 10 bräuchte ich
mehr Zeit.
Die größte Herausforderung in meinem Leben ist
Kinder, Bühne und Büro unter einen Hut zu bekommen.
Du bringst mich zur Weißglut, wenn
Mich kann man nicht zur Weißglut bringen. Behaupte einfach mal, bevor ich mich ärgere, gehe ich weg.
In meiner Schulzeit hatte ich
nur auf einen Realschulabschluss hingearbeitet erstmal.
Diese Person tut mir gerade gut.
Meine Freundin.
Wenn ich ein Golden Girl wäre, wäre ich
Vermutlich diese grummelige Alte, aber ich weiß nicht, wie die heißt.
Das schönste Kompliment ist für mich
Ich habe verdammt viel gelacht und das noch auf dem Nachhauseweg.
Darauf bin ich nicht gerade stolz.
Ich kann mit dem Konzept von Stolz generell wenig anfangen, deswegen es ist eher Zufriedenheit bei mir, glaube ich. Und deswegen nicht zufrieden bin ich dann vielleicht bei Dingen, die ich nicht so gut mache, wie ich glaube, dass ich sie getan haben sollte.
Das würde ich sofort tun, wenn ich keine Verpflichtungen hätte.
Ausruhen.
Gerade vermisse ich sehr
Sonne.
Humor ist für mich
Überlebensmittel für alles.
Zu diesem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit würde ich gern zurückreisen.
Ja, in die ganz frühe Kindheit.
Deshalb habe ich das letzte Mal geweint.
Über den Todestag meines Vaters.
Und darüber habe ich das letzte Mal gelacht.
Über mich selber.
Bei Twitter sollte man
nicht alles ernst nehmen.
Diese Superkraft hätte ich gern.
Beamen.
Das habe ich fürs Leben gelernt.
Die Dinge nicht so ernst nehmen.
Beste Schimpfwort ever.
Oh, Trottel.
Das werde ich nie vergessen.
Ja, die Geburt meiner Söhne.
Andreas, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt jetzt.
Ich freue mich, da zu sein.
Hi. Als ich vor 5 Jahren bei Twitter angefangen habe, da brauchte ich irgendwie eine Plattform, um Kai Diekmann zu beschimpfen und die Bild-Zeitung. Da habe ich mich damals noch nicht mit meinem Klarnamen, aber mal so ein bisschen ausgelassen. Ich kotze im Strahl war da, damals mein Twitter-Name. Wie bist du bei Twitter gelandet?
Eigentlich durch die Comedy. Also es ist schon so, ich stehe ja auch als Comedian auf der Bühne und habe das genutzt, zum Teil um mich zu vernetzen, zum Teil um Gags auszuprobieren. Bin ich da so reingestolpert. Ich hatte mich erstmalig angemeldet, auch vielleicht vor 5 oder 6 Jahren und hatte dann auch so einen Effekt, den glaub viele haben, die zuerst mal bei Twitter sind und dann denken so, hä? Ich habe es nicht kapiert und hatte dann das einfach so mal den Account so brach liegen lassen und mich dann erst so später mal da wieder dem gewidmet und mal überlegt, wie funktioniert denn das da so überhaupt alles mit den Tweets, mit den Retweets, mit den anderen da, also ja.
Aber die Comedy war schon vorher da?
Die Comedy war vorher da, ja. Ich stehe jetzt so seit 7 Jahren auf der Bühne. Bin auch also quasi Comedian erst auf dem zweiten Bildungsweg. Mhm. Ich habe erst was, als Schwabe natürlich, erst was Gescheites gelernt. Und eine Ausbildung gemacht, einen richtigen, ehrlichen Job, nicht so was Schnottrig-Künstlerisches.
Was hast du gemacht? Was hast du gelernt?
Ich habe ganz sexy Versicherungskaufmann gelernt.
Das hätte ich mir gedacht, ohne Scheiß.
Ja.
Also ich finde, du hast schon irgendwie
was auch Bodenständiges.
So eine, ja, schon.
Ja. Und genau, und tatsächlich habe ich den Job auch noch zu einem Teil nebenher. Was heißt nebenher? Es ist ein ich bewege meinen Kopf und du bewegst das Mikro einfach,
ja, bitte, um dich zu ärgern. Bitte bleib doch, wo du bist, Mensch.
Ja. Hatte eine Ausbildung gemacht, Versicherungskaufmann, hatte dann irgendwann ein Abendstudium, BWL, so ganz bodenständig und hatte dann aber irgendwann so um 2010 rum so den Gedanken, wo ich gemerkt habe, ich werde mit 65 im Schaukelstuhl sitzen und denken, oh, diese Projekte, ich bin jetzt da so eher im IT-Bereich, ja, haben mich so glücklich gemacht. Und dann überlegt, für was brenne ich denn? Worauf habe ich denn Bock? Und so diese Idee mit Comedy war immer so ein Gedanke im Hinterkopf und habe dann mich einfach mal 10 Minuten bei einer Open Stage auf eine Bühne gestellt, um einfach mal zu gucken, was da passiert. Und genau, aus den 10 Minuten wurden dann halt ein abendfüllendes Programm und, keine Ahnung, ein paar 100 Auftritte.
Und war da schon von Anfang an dieses Bedürfnis, ich will auch, dass die Leute mich sehen. Es reicht mir nicht, dass ich irgendwie der Gag-Typ im Freundeskreis bin und dass mich Leute lustig finden, sondern seht mich?
Ein Stück weit vermutlich schon. Also ich glaube, es ist eine klassische Frage an Comedians. War man immer der Klassenclown irgendwie?
Warst du das?
Vermutlich schon so ein bisschen, ja. Also ich war in der Schule nie einer der coolen Jungs. So die Gefährlichen, die Supersportler, die rauchen, die trinken. Ich war eher ein Spätsünder und Spätzünder, ja. Und ich glaube, Humor und Beobachtungsgabe und Mundwerk war da eher ausgeprägt als Coolness.
Ist Humor auch sowas wie so ein Schutzmantel, wenn man sagt irgendwie, naja gut, ich war halt nicht einer von den Coolen, da muss ich es irgendwie anders retten, oder?
Schutzmantel vielleicht. Für mich ist Humor eher ein Ventil.
Okay.
So, ich glaube jetzt, ich fühle mich nicht so, als würde ich mich hinter Humor verstecken und so dieses, auch der ich auf der Bühne, klar, es ist irgendwie teilweise in Facetten überhöhtes Ich, natürlich. Dadurch steht ja auch Humor und Lustigkeit, einfach Dinge ein bisschen zu überzeichnen. Aber da ist schon verdammt viel von mir. Also es ist keine Kunstfigur, die da auf der Bühne steht. Mhm. Ja.
Ich frage nur, weil ich jetzt im Vorfeld unseres Gespräches so drüber nachgedacht habe, ich halte mich auch für so halberlei lustig. ich merke aber auch in so Situationen, in denen ich total aufgeregt bin, da fange ich an halt so Gags zu zünden, die meist auch nur ich lustig finde. Beim Zahnarzt. Mein Zahnarzt sagte letztens, bist nicht auf Sendung, ist alles gut, es ist nur eine Wurzelbehandlung. oder als ich meinen Mann kennengelernt habe, einen nach dem anderen, weil ich so aufgeregt war, weil ich den so toll fand. Und er sagte, ist es nicht wahnsinnig anstrengend, so lustig zu sein?
Ja.
Huch, ach, ich muss jetzt hier gar nicht irgendwie irgendwas darstellen.
Ja.
Hast du davon Züge?
Nee, ich glaube, für mich ist es tatsächlich, ich glaube, Ventil. Also ich glaube, es ist nicht, dass ich irgendwie so ein Drang habe, irgendwie Show zu machen. Irgendwie, ich bin auch ganz gern einfach leise und beobachte und
halt
einfach den Mund.
Kein angestrengter Lustiger, so wie ich dann?
Ja. Okay. ohne das jetzt bei dir erlebt zu haben. Also ich fand das jetzt, ich glaube, ich bin manchmal nur beobachtend, ja. Und dann eher spitz kommentierend vielleicht, ja.
Braucht man für Humor eine gute
Beobachtungsgabe?
Ja, das wollte ich sagen.
Ja.
Hast du bemerkt, du hast es beobachtet, dass mir das Wort fehlt.
Ja, genau. Oh komm, wir sind jetzt schon nach vielleicht 15 Minuten an dem Punkt, dass wir gegenseitig unsere Sätze vollständigen.
Wie lange sind wir noch mal verheiratet? Ach Gott, wie die Zeit vergeht. Wahnsinn.
Ja. Nee, aber ich glaube, das ist tatsächlich Beobachtungsgabe und in Kombination mit einem irgendwie bescheuerten Kopf. Einfach die Dinge dann zu übertragen, ins noch absurdere zu drehen.
Dieses Bedürfnis, dabei auch gesehen zu werden, das wäre zum Beispiel was mich fertig machen würde, glaube ich, wenn mich Leute angucken. Wie viel Selbstbewusstsein trägst du da in dir?
Ich hätte mal einen schönen Satz gehört von einem Schauspieltrainer, die Bühne ist kein guter Platz, um sich zu verstecken. Und das ist wahr, ja. Also letztendlich braucht man schon ein Selbstbewusstsein und das ist ja auch nochmal was anderes als irgendwie einfach ein Riesen-Ego. Also ich finde Selbstbewusstsein einfach zu wissen, wer ist man selbst, wie ist man selbst, was kann man vielleicht nicht, ja, ist ja was anderes als einfach irgendwie so Ego wie eine Axt im Walde unterwegs zu sein, ob das jetzt auf der Bühne ist oder im alltäglichen Leben, ja. Also von daher glaube ich schon, ich habe Selbstbewusstsein. Und das ist, denke ich, also ich gehe auch in aller Regel ohne Angst auf die Bühne. So davor aufgeregt, ja, aber sobald ich den Schritt auf die Bühne mache, ist das weg.
Was kannst du nicht?
Ich bin extrem unmusikalisch.
Das ist ja jetzt aber auch sowas, was man nicht unbedingt müssen muss, ne?
Also. Ja, aber es ist schon immer so ein Ding, wo ich merke, dass hatte dann auch mir irgendwann mal vor Jahren mal so ein Projekt gemacht. Ja. Ich denke, so, jetzt lerne ich Gitarre spielen. Habe mir dann so eine akustische Gitarre gekauft und habe mir dann über YouTube-Videos Akkorde beigebracht und habe dann wie so ein Weltraum-Schimpanse irgendwie Akkorde gegriffen. Es war aber halt völlig ohne irgendwelches Talent, sondern einfach Arbeit. Und ja, habe das dann irgendwann bleiben lassen.
Gut, das ist ja jetzt auch kein überlebenswichtiges Skill, Gitarre spielen
zu
können. Ja,
mit 16 am Strand von Korsika am Lagerfeuer in gewisser Maße schon überlebenswichtig.
Heißt, du wärst kein Spätzünder gewesen, hättest du damals schon
Gitarre gehabt, ja.
Oh Mann, so. Jetzt aber gleich ein Trauma ausgebuddelt, ja, ne?
Mega.
Das tut mir total leid. Apropos Alter, als ich eben gefragt habe im Fragebogen, wie alt bist du? Und das ist, weiß Gott, nicht die verfänglichste Frage.
Ja, du hast da ein X mit einem Kreis drumherum gemacht, was auch immer das bedeutet auf deinem Fragebogen?
Das bedeutet in meinen Notizen, Frage nach, Christina. Warum hast du da so gelacht bei 43? Ist das doof?
Nee, weil ich doch immer kurz nachrechnen muss.
Ah, okay.
Also ich muss mich selber dran erinnern. Nee, es ist tatsächlich schon 43. Ja. Und mit dem Nachschub immer, ich werde in aller Regel jünger geschätzt.
Ist das so?
Ja. Also, bisschen kritisch zwar deine Nachfrage, aber ist es tatsächlich so, ja.
Ja, also ich...
Das ist einfach mein vitales Auftreten, das mich jünger wirken lässt, vielleicht.
Also an Selbstbewusstsein mangelt es dir auf jeden Fall nicht, das kann man, glaube ich, mal festhalten. Nichtsdestotrotz hast du im Fragebogen auch gesagt, du würdest gerne mal in die frühen Tage deiner Kindheit zurückreisen. Ja. Was war da los? Was war da los bei Webers?
Oh, die Webers sind eine ganz bodenständige, ich möchte fast sagen, Arbeiterfamilie. Mhm. Also meine Mutter Hausfrau, mein Vater war so im Elektrikerbereich und habe noch einen größeren Bruder, Andreas, ich, Thomas, er. Also man merkt auch schon bei den Namen, die Webers, da ist es exotisch, ja. Mhm. Also ganz, ganz, ganz bodenständig, ja. Aber genau, ich hatte es ja vorher kurz erzählt, so mein Vater starb, war ich 7, so, und es war dann schon so eine Lücke, ja. Mhm. Ja, und er hätte dazu auch neulich was getwittert. Ich war mit meinem Bruder am Faschingsdienstag, gar nicht so lange her, weiß nicht, 2,5 Wochen oder so, auf dem Wertstoffhof, weil irgendwie ich habe ihm geholfen und es ist dann auch immer schön, mal was zusammen zu machen als Brüder, und haben so die alten Boiler meine Mutter zum Wertstoffhof gebracht, ja, so, und waren dann, hatten ein Auto mit Anhänger von der Firma ausgeliehen und hatten diese riesen Boiler drauf irgendwie, und vor so ein junges Pärchen, so Ende 20, die so Kleinkrams irgendwie völlig orientierungslos auf diesem Wertstoffhof versucht hatten, irgendwie unterzubringen, und mein Bruder meint so, oh, das sind auch so zwei Studierte. Und dann ist mir bewusst geworden, okay, Studierte wird im Hause Weber als Beleidigung
das
einfach.
Das ist ein Schimpfwort.
Beleidigung und einfach als Synonym für praktische Überlebensunfähigkeit irgendwie gesehen, ja.
Also ganz bodenständig. Ja, wart ihr glücklich bis zum Tod deines Vaters?
Ja. Also das ist sicherlich auch danach noch, aber es ist so eine Lücke, die irgendwie halt einfach irgendwie da war und dann auch irgendwie blieb. Also ein Platz, der einfach nicht zu füllen ist. Ja. Und das ist natürlich dann auch irgendwie, genau, und da war ja auch eine Frage, wann habe ich zuletzt geweint? An dem Tag, als wir auf dem Wertstoffhof waren, saßen wir dann noch danach noch zusammen, haben zu dritt gegessen, und da war halt dann der 36. Todestag meines Vaters. So, und dann zu denken, oh Scheiße, es ist lang her. So, und es tut immer noch weh, ja.
Wird wahrscheinlich auch nie aufhören, ne?
Nee, ich glaube, ja.
Ja. Gab es jemanden, an dem du dich orientiert hast? Also ich meine, so als junger Bengel, dann braucht man ja vielleicht doch
Vaterfiguren.
Ja.
Ja, also meine Mutter hatte später dann auch wieder einen Lebensgefährten, aber es war halt der Lebensgefährte. Ja. Und es war nie so für mich wirklich der Vater. Und es ist halt dann schon, wenn man selber Vater ist, und es war auch dann für mich dann so ein Moment, als meine eigenen Söhne so alt waren wie ich in dem Alter, als mein Vater starb, zu merken, oh, okay, das ist, man hat selber gar keine so große Erinnerung an seine eigene Kindheit, aber merkt an den Söhnen, aber das ist gar nicht so klein. Man kriegt schon verdammt viel mit.
Super viel
mit 7. Genau. Jetzt sind sie, und das im Prinzip dann auch zu überlegen, okay, welcher Vater will denn ich sein? So im Prinzip von aufgezogen von einer Mutter, so, also wie will ich da sein? Einfach spürbar in Kontakt.
Du musstest es dir ja doch irgendwie dann ja auch selbst zusammendrömmeln, ne? Ja, also du hast keinen Vater, der dich dann irgendwie mit 16 an die Hand genommen hat und gesagt hat, Weber, raus mit der Zigarette hier.
Oder wo man selber denkt, okay, ich mach's genau so oder einfach genau anders.
Genau.
Also das ist ja irgendwie entweder kopieren oder abgrenzen, wahrscheinlich passiert das dann einfach. War dann so die Überlegung, wo ich dann auch sagen muss, es ist so, die Geburt der Kinder letztendlich wurde, war von mich auch der Schritt so vom, wo ich, davor war ich einfach auch ein Bub. Mhm. Also selbst Mitte 20, aber ab da letztendlich auch die, ist eine ganz andere Form der Verantwortung dann einfach entstanden und das ist einfach mir auch wichtig. Ja.
Was bist du für ein Vater?
Aber ich schaue schon mit, einfach eng mit den, so in Beziehung zu stehen. Einfach auch zu wissen, was los ist bei denen. Also klar, ist ja auch quasi mein Programm ja Single Dad. Also wir sind getrennt, aber mir war es auch wichtig, da in der Nähe einfach zu bleiben, erreichbar zu sein. Sei es jetzt wirklich räumlich, physisch. Das heißt, die sind auch nicht nur am Wochenende bei mir, so als Spaßpapa, sondern halt auch unter der Woche. Und dann einfach auch so, auch bei schulischen Belangen einfach ansprechbar zu sein und unterstützend und letztes Wochenende war Zwischenpräsentation Indien-Referat angesagt. So.
Ich habe es gelesen bei Twitter, toll, ne?
Ja, mega. Mhm. Und dann lernt man wirklich viele neue Dinge dazu und dann halt zu unterstützen. Wobei man natürlich dann immer aufpassen muss und ich glaube, das ist so die Gefahr der heutigen Zeit, Kinder zu unterstützen, was man ja gern macht als Eltern, aber nicht die Gefahr zu laufen, sie zu lebensunfähig verwöhnten, durch die Welt in der Sänfte getragenen Lebewesen zu machen, die dann irgendwann merken, oh, was, das muss man ja irgendwann mal auch alleine machen. Mhm. So, das ist so der Spagat, ja.
Eine Herausforderung.
Ja.
Nochmal kurz zurück zu deiner Kindheit. Wenn du sagst, da war eine Lücke, dein Vater ist gestorben, als du 7 warst, es gab einen Lebensgefährten.
Ja.
Wie war das für dich, als dann jemand Neues zu dir in die Familie kam?
Für mich war das in Ordnung und auch eher eine Bereicherung. Mein Bruder, der älter war, ich glaube, der war ja dann eher schon Richtung Pubertät unterwegs. Da war dann eher noch so ein Konkurrenzempfinden da. So.
Mhm.
Also für mich war das schon okay, ja. Aber es ist, wo man dann merkt, manche Dinge kann man nicht, also es gab keine richtige Auseinandersetzung so darüber.
Es war halt so
und im wahrsten Sinne des Wortes wurde das so totgeschwiegen.
Mhm.
Ich habe Stichwort Beobachtungsgabe. Meine Mutter hatte zur Ablenkung, das war die Zeit, wo es, da gab es noch Sendeschluss im Fernsehen.
Mhm.
Und sie hatte sich abgelenkt mit Teppichknüpfen. Also es gibt so Netze zu kaufen, irgendwie wirklich 3 Meter auf 4 Meter und so Wollfäden dazu und das spannte man auf so einen Bock und sie hat Teppiche geknüpft als Ablenkung, so ihre Handarbeit. Ja.
Mhm.
Und bei uns daheim liegen überall Teppiche.
Och.
So, also in manchen Familien werden Dinge unter den Teppich gekehrt.
Ja.
Bei uns wurden
Teppiche
bei uns geknüpft. Wurden noch extra Teppiche dafür geknüpft, damit man die Dinge. Also es ist so, es hat auch quasi so in den letzten Jahren. Also ich glaube, es holt einen immer ein, ja. Und wir sind da jetzt auch. Jeder hat so seine Issues damit gehabt, aber für sich und dass wir uns jetzt erst darüber austauschen, das kam erst so in den letzten Jahren so.
Ich frage auch deshalb, weil es jetzt ja auch einen neuen Menschen an deiner Seite gibt, den du neu in die Familie gebracht hast.
Ja.
Gab es da Gedanken an früher so, an eine Lücke? Oder ich meine, es war eine andere Situation, die Mutter deiner Kinder.
Ja, deswegen
ist es
völlig andere Situation, weil im Prinzip da ist ja auch in einer, wenn man im Prinzip aus einer Trennungssituation rauskommt, ist es ja einfach so, dass quasi meine neue Partnerin nie eine Mutter ersetzt. Also das ist ja auch kein Bedarf dazu gibt. So. Und es ist glaube ich, ganz gut, so wenn jemand dazukommt, das aus einer quasi eine Trennung, ist ja erstmal eine Veränderung und auch diese neue Konstellation braucht erstmal eine Balance. Und quasi die Zeit danach, quasi es war eine Balance da, als dann jemand Neues dazu kam, ja.
So, aber deswegen. Deine Jungs sind jetzt erstmal soweit cool.
Ja.
Also ich meine, sie haben ja mit dir sowieso ja auch einiges auszustehen, sagte Ostwestfale. Also einen Vater zu haben, ja. Der mich medial ja nun auch, ich will nicht sagen verwurstet, aber der ja auch aus meinem Alltag viel erzählt. Ja. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, ihr wart mal zusammen auf einer Reise, was war denn das
Wohnmobil?
Nochmal? Im Wohnmobil. Wo wart ihr nochmal? In Italien?
Italien.
Ne? Ja. Genau, und du warst so, du hast dir so ein Ei gepellt auf diesen Hashtag. Das war doch irgendwas mit Jakobsweg. Jakobsweber.
Jakobsweg war, das bin ich mit der meiner Freundin gegangen.
Nee, dann war es noch was anderes irgendwie. Webermobil, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall wart ihr im Wohnwagen unterwegs. Du überlegst jetzt nach dem Hashtag.
Ja, ey, das ist, guck mal, wie viel Output man da raus hat und es ist dann einfach weg.
Ja, und das lesen Menschen, ne? Also ich spreche dich drauf an. Das finde ich immer irgendwie doch ein bisschen creepy an Twitter. Stimmt ja. Das hat man ja öffentlich geschrieben.
Wohnmobil, ja.
Ja. Du weißt den aber nicht mehr, ne?
Den Hashtag müsste ich, nee, weiß nicht mehr. Dann kannst du dann in die, wir schauen das und du packst es in die Shownotes.
Ja, ist gut.
Ja.
Sehr wohl. aber da hast du ja auch viel geschrieben. Du schreibst viel über deine Söhne.
Ja.
Wie reagieren die drauf?
Ich schaue schon, also ob ich jetzt Twitter oder ob ich jetzt auf der Bühne über sie erzähle. Also mir ist schon wichtig, dass sie wissen, was da passiert. Und ich mache es ja schon auch, versuche das mit dem nötigen Fingerspitzengefühl zu machen. Also es ist jetzt nicht irgendwie, gibt ja auch viele Comedians, die sagen, haha, die Ex-Freundin, irgendwie so eine Hau-drauf-Geschichte. So, das ist ja dann eher die Überlegung, okay, was wo ist da mein Struggle drin oder was sind da meine Schwierigkeiten drin? Also die wissen, was ich tue, und wenn die sagen, ey Papa, das ist nicht cool, so würde ich das auch wegnehmen. Also ich achte da schon drauf. Ich glaube, also auf Twitter sind sie aber allerdings nicht. Ja? Ich weiß, dass mir quasi der Großsohn auf Instagram folgt und da folgen mir auch Kumpels meiner Söhne. So, und das ist natürlich noch ein ganz anderes Regulativ. Also wenn es da heißen würde, ey, dein Vater ist ein Idiot.
Testest du Gags an denen?
Ich glaube, es ist ein undankbares Publikum für Gags zu testen.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, wie schrecklich, die sind doch gnadenlos.
Klassisch, der Prophet im eigenen Land ist nichts wert. So, also da bekomme ich oftmals nur ein Augenrollen zurück. Aber wenn sie tatsächlich und am besten noch unfreiwillig so merkt, es ist in ihnen so ein Kampf, dass sie eigentlich drüber lachen wollen, aber es doch tun müssen, ist es ein schöner Erfolg immer.
Gehen wir nochmal zurück zu Twitter.
Ja.
Das ist ja schon, haben wir gerade schon gesagt, irgendwie creepy. Ne? Da, manchmal kommt Twitter auch ins echte Leben, so wie jetzt gerade in dieser Begegnung. Ja. Ist das für dich denn wirklich sowas nur wie eine Gag-Test-Geschichte gewesen? Oder ein Instrument, um dich auszudrücken? Also du bist ja auch nicht nur lustig bei Twitter.
Ja.
Was ist Twitter für dich?
Es ist für mich natürlich, also es ist mehr als nicht, dass ich da nur sende. Es ist für mich auch die Möglichkeit, mit Menschen und Themen und in Kontakt zu kommen, die jetzt so außerhalb meines Lebensalltags liegen. Also ich finde es schon auch spannend, sei es jetzt irgendwelche feministischen Themen oder letztendlich, wie sieht der Alltag von einer Krankenschwester aus? Einfach da auch zu sehen, okay, quasi diesen Perspektivwechsel vollführen zu können. Einfach zu sehen, okay, ich sage immer, es ist ja immer der klassische aktuell, dieser alte weiße Mann. So, da ist wirklich Problembewusstsein eine Entscheidung, weil man es im Alltag als Mann, weiß, Mitteleuropäer, keine religiösen Themen, keine irgendwie halt hetero. Ich erlebe im Prinzip keine Diskriminierung. Es passiert nicht. Es passiert nicht. es ist letztendlich Wohnungssuche mit meinem Namen, kein Problem. Und letztendlich dieses Problem, auch zu sehen, okay, wo sind die Knackpunkte, um A, selber auch ein Fingerspitzengefühl und eine Achtsamkeit und auch irgendwo mal sich zu positionieren, eine Haltung zu entwickeln, auch anderen Männern gegenüber, ist es einfach ja eine Möglichkeit, die Gedanken anderer und die Wahrnehmung und die Probleme anderer zu sehen und zu lesen, ja.
Nimmst du die Themen dann mit aus Twitter raus in dein echtes Leben? Also gibt es schon Momente, wo du sagst, okay, ach, da hat mich Twitter geschärft, da gucke ich jetzt vielleicht im echten Leben nochmal anders drauf, oder ist das jetzt schon zu hoch?
Nee, das gibt's schon. Aber meine Befürchtung ist nur, dass du jetzt ein Beispiel dafür hören willst.
Nö. Und dafür, ich weiß ja nie, was ich will.
Aber es ist schon so. Also letztendlich ja, sind es manchmal irgendwelche Threads oder sowas, ja, wo du dann weißt, okay, ja, wow, das ist ein Thema. Und es ist einfach so, manchmal einfach das zu lesen, die Möglichkeit, den Kopf zu heben und über den eigenen Tellerrand rauszuschauen und die eigene Welt ein bisschen größer zu machen, ja.
Gibt es Begegnungen, die aus Twitter dann im echten Leben entstanden sind für dich?
Ja, also habe mich schon auch, klar, dann es ist, war auch schon die so die Zeit nach der Trennung, habe ich schon auch ein bisschen offensiver. Okay, das Mikrofon wird wieder neu
platziert. Er bewegt sich hin und her, das ist schrecklich.
Ich bin zu dynamisch, also beweglich im Oberkörper wie Muhammad Ali. Nee, also habe ich natürlich in so einer, in meiner Single-Zeit habe ich schon auch ein bisschen, muss ich, das kann man offensiver getwittert, ja, und auch, ja, mal das eine oder andere Twitter-Treffen irgendwie wahrgenommen.
Also Twitter ist auch dein Tinder gewesen?
Ja. Aber ja, auch da, ob das jetzt Twitter ist oder Tinder, da auch die Erkenntnis, wir alle in quasi Twitter ja immer eine gesteuerte Außendarstellung ist. Mhm. Ja. Ob das jetzt quasi mit Twitter ist das für Gedanken, was Instagram halt für die Optik ist, ja. Also klar gibt es auch Bilder bei Twitter, aber im Prinzip ist es immer, man zeigt eine gewisse Facette von sich. Ob das jetzt eine gewisse optisch geschönte Facette ist oder manche wollen ja auch quasi einfach so sagen, nee, optische Schönheit, fuck it, ist mir egal. Ich bin gegen die gesellschaftlichen Erwartungen und bin genau anders, aber es ist ja trotzdem ganz bewusstes Hervorgehen von irgendeiner Seite, die man hat und man hat so einen ganzen Bauchladen an Persönlichkeit, deswegen denke ich, ja, man hat da einen Eindruck vielleicht und kennenlernen geht aber dann letztendlich nur persönlich. So.
Also heißt, du gibst dir schon sehr viel Mühe mit deinen Tweets und versuchst es schon irgendwie, also deine gute Gedankenseite, oh, jetzt verzieht er das Gesicht, das müsstet ihr sehen.
Ja, es ist, ich glaube, ich auch, das passt auch gut zu der Frage, wann flippe ich aus? Ich bin keiner, der rumschreit. Ich mache das meiste mit dem Gesicht.
Das hätte ich mir jetzt schon vorstellen können.
Und also ich habe mit der Formulierung, du gibst dir sehr viel Mühe, habe ich gedacht so, Mühe mit Twitter, nee. Also manchmal ist es ja, manchmal gibt man sich schon Mühe, irgendwas zu formulieren, aber manchmal rotzt man auch nur irgendwas hin. Ich würde nicht sagen, ich gebe mir viel Mühe, nee.
Es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Twitterer. Ich habe jetzt ja so viele Leute auch schon kennengelernt. Es gibt Leute, die geben ihre Tweets zum Redigieren. Es gibt Leute, die sind so faul wie ich. Ja. Die lesen dann vielleicht doch besser nochmal drüber. Ja. Weil, na, irgendwie reicht drei Fehler und so. Und es gibt ja ganz viele Varianten. Und ich will auch gar nicht sagen, welche gut und welche schlecht ist. Was für mich nur immer galt, ich bin im echten Leben, bin ich irgendwie was. Beim Radio war ich immer, als ich noch moderiert habe, musste es sowas geben wie eine On-Air-Personality. Und mir dann jetzt noch eine Online-Personality auszudenken, dafür war ich immer viel zu faul. Ja. Wie ist es bei dir?
Das sehe ich genauso. Und der Unterschied, oder letztendlich was halt bei mir so ist, ich bin da A mit meinem Klarnamen und B mit meinem Gesicht. Ist es, deswegen ist es für mich, ich glaube, manche sind halt in dem Luxus, gibt ja auch dann so Diskussionen, Klarnamen, Zwang oder sowas, dass es einfach Menschen gibt, die da halt Anfeindungen dann fürchten müssten, wenn sie da mit ihrem Klarnamen wären, so zum Beispiel.
Ja, okay.
Und dann sage ich, okay, ich bin, alles, was ich sage, dafür halte ich, dafür stehe ich mit meinem guten Namen. Ob das jetzt Mühe gegeben ist oder sinnvoll ist, aber...
Du stehst dahinter, können wir uns darauf
einigen. So, und das ist auch immer ein guter Filter, weil letztendlich, ob ich jetzt auf der Bühne bin und was erzähle, da bekommt man instant Feedback. So, und das heißt, zu überlegen, okay, stehe ich da dazu?
Ja. Ich stelle es mir nur in deinem Fall auch gar nicht so einfach vor. Also du bist Andreas im echten Leben, der Vater und der Freund. Ja. Du bist Andreas auf der Bühne.
Ja.
Du bist Andreas bei Twitter, sozialen Medien. Und dann bist du ja auch noch Andreas im Büro.
Ja.
Jetzt habe ich mir so im Vorfeld vorgestellt. Jetzt steht Andreas auf der Bühne und da stehen dann irgendwie ganz viele Leute auf und klatschen und die Mädels schmachten dich an und versuchen nicht reflexartig in dein Haar zu greifen.
Auch Frauen, nicht nur Mädels.
Entschuldigung, das war despektierlich. Frauen natürlich selbstverständlich.
Männer wollen auch in mein Haar greifen übrigens, nur der Vollständigkeit halber.
Auch Männer wollen in dein Haar greifen. So, aber nächsten Tag, wer auch immer in dein Haar greifen möchte, gehst du ins Büro und dein Chef sagt, im Drucker, da müsste mal der Toner ausgewechselt werden. Was sagt denn dann Andreas, dem die Frauen, Männer und wer auch immer in die Haare greifen möchte?
Ja. Also ich bin mir da auch nicht so, also wobei jetzt einen Toner auszuwechseln...
Ich überspitzte.
Ja. Nee, aber klar, ist es da auch einfach, dann machen halt Weber die PowerPoint-Präsentation zum Beispiel, oder, nee. Also es ist schon ein krasser Gegensatz, tatsächlich, wenn man im Prinzip am Abend davor irgendwie oder zwei Tage davor eine Show gespielt hat und das sind dann halt, keine Ahnung, bei einem Solo-Sinne ganz viele Leute ist, aber auch mit Nightwash auf Tour ist und da sitzen halt dann, keine Ahnung, 500, 700 Leute. Da ist es dann einfach Routine, Alltag. So einerseits, andererseits muss ich sagen, erdet mich das auch. Also es ist einfach, ich glaube, so dieses reine Künstlerleben, man verlottert doch irgendwie. Also ich glaube, so, ich meine, ich habe ja nicht umsonst bei der Versicherung angefangen, wenn ich nicht irgendwo in mir ein Sicherheitsbedürfnis tragen würde. Und allein nur von der Künstlerseite zu leben, ich glaube, da gibt es irgendwelche widerstrebenden Antriebe oder Bedürfnisse in mir zu dem reinen Künstlerleben. Ja. So.
Ich meinte auch gar nicht so sehr dann diesen Künstleraspekt oder Promi oder was auch immer, sondern vielmehr so diese vielen Perspektivwechsel innerhalb deines Lebens.
Ja.
Du hast so viele Rollen und so viele Umstände. Mhm. Also wenn ich überlege, ich habe mein Radioleben, ich habe mein Privatleben und meinen Freundeskreis und dann dieser Podcast Twitter, das ist für mich ein totales Paralleluniversum, was irgendwie nur mir gehört und was mit meinem Umfeld ganz wenig zu tun hat. Aber manchmal finde ich dieses Umswitchen dann doch irgendwie schon toll, super, aber auch irgendwie aber crazy.
Crazy und auch notwendig. Und das ist halt dann, oder sei es jetzt ob das jetzt im Büro ist oder mit den Söhnen, interessiert die ja in ihrem Alltag auch relativ wenig. Wenn ich, keine Ahnung, von einem Auftritt zurückkomme, ein paar hundert Kilometer durch Deutschland fahre, dann wieder in Stuttgart bin und sage, Jungs, was ist jetzt mit der Präsentation? Ne? Habt ihr die Bücher ausgeliehen? Können wir uns da am Wochenende dran setzen? So, da ist dann gibt es keinen Star-Faktor, sondern im Prinzip, ich glaube, es braucht so ein Bewusstsein, was ist einem wichtig irgendwie und auch es eher als Bereicherung zu sehen, da unterschiedliche Facetten, glaube ich, in seinem Leben zu haben. So.
Genau das meinte ich. Das finde ich gerade so schön, dass es halt irgendwie nicht eindimensional ist, sondern dass ganz viele verschiedene Dinge parallel in mir passieren können.
Ja, und ich glaube, genau, man hat ja auch nicht, man ist ja selten auch nur so auf die eine Art und Weise und hat dann, unterschiedliche Bereiche, in denen man sich austoben kann, ja.
Du hast aber gesagt, es bringt dich nicht zur Weißglut. Das finde ich, oder nicht so schnell, das finde ich schräg.
Dass ich mich was zur Weißglut bin?
Also ist es so, dass du dich dann trotzdem ärgerst, aber es nicht nach außen trägst?
Ich bin vielleicht mal, glaube angenervt ist wahrscheinlich so der Level 1. Mhm. Ärgerlich vielleicht auch, aber dann kommt schnell die Situation, dass ich auf Dinge, die mich so richtig abfacken, denen gar nicht so viel Raum, kann ich hier abfacken sagen?
Du kannst alles sagen, klar.
Denen gar nicht so viel Raum und gar nicht so viel Energie geben möchte.
Was fuckt dich denn aber ab?
Wo ich sage, sinnlose, ja, gefühlt irgendwie Dinge, die ich nicht ändern kann. So. So, keine Ahnung. Ich habe jetzt schon die Schwierigkeit, mir ein gutes Beispiel dazu zu bringen, was mich abfuckt. Ich meine, natürlich ist es zum Beispiel die Anstrengung von Bühne, Büro, Kinder parallel einfach zu haben. Aber dann zu sagen, das ist manchmal schon, gibt es dann so Phasen, wo ich denke so, ach, viel. Mhm. Aber dann zu wissen, okay, es ist also die Bühne für mich kein Ding, das mich allein glücklich machen wird, weil ich immer ein Zurückkommen brauche oder es quasi ein festes Einkommen mir eine Stabilität gibt, andere Dinge zu tun oder für die Kinder da zu sein. So, das heißt, so ist man dann schon, oder ich bin dann schon von so Anstrengungen manchmal schon angenervt. Ohne abgefuckt, aber weiß, okay, das in dieser Konstellation und Kombination macht mich dann auch letztendlich zufrieden, ja.
Es ist, wie es ist, dann in dem Moment. Du kannst dich abfinden.
Ja.
Okay. Ja. Für mich ist es zum Beispiel unglaublich schlimm, wenn mich einer für blöd verkauft. Wenn er mir was erzählt, ich weiß, es stimmt nicht, und er erzählt es mir mit dem Brustton der Überzeugung.
Ja.
Da kann ich implodieren, da werde ich der Hulk, ich werde richtig grün von innen. Du siehst mir das dann nicht an, vielleicht habe ich eine ähnliche Gesichtskirmes wie du.
Ja.
Dann. Ja. Aber da gehe ich nach Hause und schlage mit dem Kopf gegen die Wand und sage, das darf doch nicht wahr sein. Aber sowas kann ich dir jetzt nicht entlocken, ne?
Also ist es tatsächlich...
Kein Hulk in dir?
Wenn ich sowas habe, es ist tatsächlich mein Lieblingsbehält.
Ups.
Hulk ist mein Lieblings-Superheld. Vielleicht tatsächlich rein psychologisch wegen irgendeiner unterdrückten Wut. Mhm.
Wer weiß es?
Aber da habe ich schon davor drüber nachgedacht, warum ist Hulk mein Lieblings-Superheld? Mhm. Ja? Und ich glaube schon vielleicht. Eine unterdrückte Wut.
Also aber du würdest doch gerne mal ausflippen. Vielleicht. Aber du bist zu kontrolliert. Ich unterstehe dir das.
Ich glaube, ich bin schon kontrolliert. Mhm. Und deswegen ist halt dann mein Umgang weniger quasi den Hulk-Smash zu machen, sondern halt einfach dann zu sagen und mich umzudrehen.
Ärgerst du dich dann, dass du es dann demjenigen, dem es eigentlich gehört, dann dieses Grünsein, dass du es ihm nicht um die Ohren gepfeffert hast in der Sekunde?
Also das passiert schon. Also letztendlich, es ist schon für mich auch in Verbindung mit der Bühne passiert ja auch sehr viel Persönlichkeitsentwicklung privat. Also das konnte ich gar nicht so richtig trennen und bin auch auf die Bühne gegangen zu einem Zeitpunkt, wo ich verdammt viel gearbeitet habe und dann auch so irgendwie so gedacht habe, ich bin unzufrieden und dann aber auch so gemerkt habe, die Situation für mich ist so, weil ich bin, wie ich bin. So, und dann also ein Thema war auch einfach zu sagen, okay, eigene Wünsche, Bedürfnisse, Unzufriedenheit, Ärger angemessen ausdrücken zu können. So für sich selber einzustehen und das auch zu kommunizieren. So und das ist so, dass es mir meistens gelingt und ich das dann auch nicht mitnehme, sondern schon auch rauslasse, wo ich sage, es ist nicht in Ordnung oder das ist nicht mein Thema oder damit habe ich nichts zu tun oder so. Also ich lass mir ungern und da schaue ich schon danach irgendwie irgendwas auf die Schultern legen von irgendjemand, das da nicht hingehört oder so dieses Bild, was Leute meinen, Seile auf einen zu werfen und daran dann an einem zu zerren. Mhm. So, das lasse ich nicht zu.
Was ich jetzt nicht ganz geschnallt habe, was die Bühne daran tut, heißt, sie hat dich stärker gemacht, sodass du dich in solchen Situationen dann gut abgrenzen kannst, positionieren kannst?
Ja.
Okay.
Und vielmehr, wenn man auf die Bühne geht, ist er dann auch am Anfang so, hat man relativ freie Überlegungen. Also okay, ich will auf die Bühne gehen. Gehe ich als ich auf die Bühne? So, wie ist überhaupt meine Haltung zu bestimmten Dingen? Wie gehe ich mit schwierigen Situationen um? Was ärgert mich? Also was ärgert mich oder wo rege ich mich auf, ist meistens eine ganz gute Überlegung, um quasi auf irgendwas drauf zu gucken. So. Mhm. Deswegen, also meinte ich, die Bühne hing damit zusammen, weil ich mich mit mir selber generell auseinandergesetzt habe. Wer bin ich auf der Bühne? Wer bin ich privat? Wie bin ich?
Wie sehr seid ihr denn eins? Bühnen-Andreas, Zuhause-Andreas?
Ja, ich glaube, das ist vielleicht, wenn dann die Frage nach dem Hulk kam. Ich glaube, ich bin auf der Bühne ein bisschen arschiger, als ich es im wahren Leben bin. So, oder sag dann da Dinge, die ich vielleicht so nicht sagen würde. Also mhm. Es ist trotzdem noch charmant, glaube ich. aber ein bisschen arschiger wahrscheinlich, ja.
Okay, also es geht immer wieder zurück zum Ventil, ne?
Ja,
also Bühne
ja,
und Ventil.
Ja,
ja. Gut, dann habe ich das geschnallt.
Ja.
Ist doch auch gut.
aber ansonsten, ich meine, ich bin auch immer noch selber am Neuverstehen. Mhm. Und ich glaube, das hört da nicht auf.
Aber ist das nicht super?
Ja.
Wenn es nicht aufhört, dass man sich immer wieder auseinandersetzt mit sich, neue Ecken kennenlernt.
Ich glaube, man muss das positiv sehen. Einfach zu sagen, okay, es ist eine Reise. Mhm. So, es ist ja, keine Ahnung, es macht sich wahrscheinlich selber schwer, wenn man das Bedürfnis hat, irgendwann fertig zu sein. Mhm. Und es wird nicht passieren. Vielleicht liegt man mit 75 dann irgendwann auf dem Sofa und denkt, ach nee, Moment. Es ist doch alles ganz anders. Das ist halt wie aus der Schule rauszukommen und denken, oh, nie wieder lernen. Ja, am Arsch, ja.
Ich fände es traurig. Ich fände es total traurig, wenn ich sagen würde, ich bin fertig.
Ja.
Und dann, also.
Ja. Jetzt noch Routine bis zum Ende, ja.
Ja, und auch mit mir. Also wenn ich mich jetzt, also dafür müsste ich mich ja auch so super finden, dass ich sage, dass ich fertig bin.
Ja.
Wie ist es mit Kritik bei dir? Wenn einer sagt, ja, ich habe dich gesehen, ich habe dich getwittert, beim Twitter gesehen, boah, das war aber vielleicht langweilig, habe ich gegähnt oder so. Also so offensiv wird es ja wahrscheinlich keiner sagen, aber wenn dir Kritik entgegenschlägt.
Genau. Persönlich trauen sich das auch, also dann noch weniger, glaube ich, dass die meisten dann so nicht äußern, aber es ist auch, also ob das jetzt im Privaten oder auf der Bühne ist, so eine Erkenntnis, egal was ich tue, da wird es nie allen gefallen.
Nicht allen, das meine ich nicht. Das finde ich logisch, dass es nicht allen gefällt. Aber wenn dir wirklich
selbst das war für mich schon auch irgendwie sozusagen, geht man auf die Bühne und will, dass es allen gefällt, hat man den Anspruch an sich, kann man nur grandios dran scheitern. Mhm. So, also ich glaube, das ist Schritt 1, Umgang mit Kritik oder quasi Befriedigungsgrad von allen möchte ich kommen, was möchte ich erreichen und dann zu sagen, okay, nee, alle geht sowieso nicht, also dann ist ein Teil einfach Geschmackssache, not my cup of tea, hat den blöden Tag, whatever, ja, also wenn ich an einem Abend da sitze und dann, es ist auch dieses Negative Mind, die eigene Wahrnehmung ist ja so fies, da sitzt, haben, keine Ahnung, 80 Leute Spaß und in der ersten Reihe in der Mitte sitzt einer mit einem Stoneface und verschränkten Armen, so, auf diesen einen, der nicht Spaß hat, sich nicht zu fokussieren, ist schon eine Übung. Also letztendlich muss man bewusst nicht hingucken, aber man weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist er beim auf dem Weg dahin, beim Einparken irgendwo dagegen gefahren. Who knows? So, oder es gefällt ihm tatsächlich nicht. Aber das ist dann meistens halt auch der eine, an den man sich erinnert.
Ja, es ist so wie die lange Schlange im Supermarkt. Ich stehe immer in der längsten Schlange. Ja, die Momente, wo du sofort drankommst, die merkst du dir halt nicht.
Und genau, aber die Frage war ja Umgang mit Kritik. Mhm. Und ich glaube, man muss es ein bisschen differenzieren. Also das heißt, der Teil, wo ich sage, okay, es ist nicht, es ist vielleicht eine Geschmackssache, so, was ist, oh, mir fällt eine Situation ein, wo ich mich richtig geärgert habe.
Schieß los, super.
Ja, ich war. Ach. Ein Solo vor 130 Leuten in Brackenheim. Hast du, was dann, wo die Leute, hast du eine geografische Auswertung deiner Hörerschaft?
Ja.
Brackenheim ist zwischen Heilbronn und Stuttgart. Mhm. So, 130 Leute, ein super Abend und ich sag selten super Abend. Und es war eine von der Heilbronner Stimme da. Hatte dann auch mit Blitzlicht fotografiert, weil ich dann sagte, na, okay, meine Güte. Und es war dann einfach ein wirklich toller Abend. Und ich sage das selten, bin dann immer, denke ich mal, ein bisschen mehr wäre noch gegangen. Und es war einfach, wo man liest einen Artikel, wo man denkt, was für ein Abend hat die besucht. Also da hatte ich dann irgendwie, also Kritik ist das eine, aber wenn man sich wirklich, also da habe ich mich ungerecht behandelt gefühlt.
Okay, weil die dich so blöd fand oder weil die das nicht getroffen hat für dich?
Blöd fand oder dann man merkt es, sie konnte es nicht so komplett irgendwie abwerten, aber es war trotzdem irgendwie halt dem Abend nicht gerecht geworden. Mhm. Oder wo man merkt, manche Sachen hat sie nicht verstanden.
Aber im Gegenzug kannst du das, was dir an Gutem entgegengebracht wird, kannst du das gut annehmen oder denkst du dann immer, ach Quatsch.
Schwierig. Ja. Du hattest ja auch gefragt mit, auf was bin ich nicht stolz? Was war die Frage?
Du hast gesagt, das Konzept mit dem Stolz. Begriff
Konzept Stolz kann ich nichts anfangen. Okay. So zufrieden, bin zufrieden und auch mit so Lob und oh, mega. Und jetzt sage ich, okay. Aber so, dass ich quasi so selber zufrieden bin, das ist schon, wenn ich das erreicht habe, ist schon ein guter Abend gewesen. Ne?
Ja. Ich freue mich momentan total über dieses viele, viele positive Feedback zu meinem Podcast.
Ja.
Merke aber dann auch, dass ich immer sage, ja, ich mache ja nichts.
Ja.
So, ich höre ja nur zu und traue mich nur so, mich so insgeheim zu freuen, weil ich denke, ach, das ist ja irgendwie, das ist so komisch.
Ja.
So, und wenn dann mal einer sagt, mir gefällt das nicht, das tut dann auch weh natürlich, aber es ist dann ja auch irgendwie logisch. Letztens habe ich auch getwittert, hat jemand gesagt, eine Bekannte aus meinem Umfeld, ich wäre immer so freundlich zu den Leuten.
Ja.
Das wäre ja schon irgendwie komisch.
Ja.
Darum habe ich ja auch angekündigt, dass ich meinen nächsten Gast Wurstkopf nenne.
Ich wollte gerade sagen, da habe ich jetzt drauf.
Ja, ich hatte wirklich.
Aber du hast irgendwas von einer eleganten Überleitung.
Ja.
Hast du dir was ausgedacht? Irgendwas außer direkt außer, es ist ja bekannt, Radio und Markus Lanz, Moderationsschule, Überleitung. Apropos Leitung.
Wurstkopf. Apropos Wurstkopf. Bei Wurstkopf können wir natürlich jetzt nur natürlich auf deine Haare kommen, aber ist so eine miese Überleitung, dass ich mich auch nicht traue, sie zu bringen. Apropos deine Haare. Das ist ja nun wirklich eine Nummer. Das ist
eine haarige Überleitung.
Das ist eine sehr haarige Überleitung. Geht dir das nicht mordsmäßig auf den Sack, dass alle so abfahren auf deine Haare? Ich meine, es sind Haare. Also es sind wunderschöne Haare, keine Frage.
Genau.
Aber.
Das ist auch, wo ich sage,
Wie?
Nochmal? Für mich kein, also für mich jetzt auch keine große Sache. Wo ich sage, ich habe halt Haare, es ist ja auch mehr Haare als Frisur und es ist ja auch keine Leistung. Mhm. Es ist einfach okay.
Wäre es schöner, wenn du bekannt wärst für etwas, was du selbst gemacht hättest? Also ich meine nicht, dass du jetzt nur für deine Haare und so.
Ja, aber es ist auch tatsächlich, wenn ich manchmal bekomme ich dann ja so auf Facebook Nachrichten irgendwie. Ich höre lieber, das war super lustig, der Auftritt, als coole Haare.
Mhm.
Wo ich denke, da habe ich nichts dafür. Also das ist keine Leistung für mich.
Aber
oder schöner Bart. Oder denke ich, es ist wie, keine Ahnung, es ist wie schöne Brüste oder tolle, lange, blonde Haare am Arsch. Ja. Ich will quasi im Prinzip, da ist keine Leistung von mir drin.
Auf der anderen Seite kokettierst du aber schon auch damit.
Ja.
Ja, ne, auf deinem Tourplakat sieht man dich mit einem Lockenwickler.
Lockenwickler, ja. Es ist halt einfach, weil es ist ja, diese Locken sind ja keine Natur. Doch. Kritischer Blick auf meinen Kopf.
Ja. Für eine Sekunde so derartig desillusioniert, dass ich jetzt hier sofort auf Stopp drücken wollte. Ja, okay. Jetzt ist uns was passiert, was wir am Anfang tatsächlich fast befürchtet haben, die Zeit. Die Zeit ist wirklich extremst gerast.
Okay, ja.
Und
in
du musst
einer Dreiviertelstunde ist Soundcheck.
Genau, du musst zum Soundcheck. Du hast jetzt gleich einen Auftritt vor dir. Bist du aufgeregt, nervös, freudig?
Es ist schon eine Aufregung, ein bisschen Anspannung, aber positiv. Genau. Also ich freue mich. Aber es ist immer, ich war in dieser Location nicht, was immer schon im Prinzip gut ist, wenn man quasi die Räumlichkeiten schon kennt. Es gibt ein bisschen Ruhe. Aber es ist immer spannend, jeder Abend. Ich bin jetzt auch noch quasi in einer Karrierephase, dass da nur Hardcore-Fans bei mir sitzen, wie jetzt bei Bülent Ceylan. Der hat ja noch mehr Haare und nur die Haare schütteln muss. So einfach habe ich es nicht. Meistens ist es Leute, die Hälfte, die kennen mich schon irgendwie und die andere Hälfte haben halt dann irgendwie die Programmbeschreibung gesehen und gucken sich den mal an. Das heißt, meistens ist so, es ist auch Dialog kennenlernen, so die erste Hälfte und dann zu sagen, okay, man muss erstmal zeigen, okay, man muss die Menschen erstmal sich gewinnen. Und das ist immer spannend und da ist jeder Abend anders. Also deswegen bin ich gespannt, was passiert, aber es ist bislang immer noch gut gegangen.
Das wünsche ich dir auch für heute Abend und ich freue mich total, dass du hier warst,
sehr gerne.
Dass wir gesprochen haben und danke Andreas.
Sehr gerne und dir noch alles Gute mit dem Podcast.
Danke.